Herzlich willkommen. Ihr hört ISPAS, den Podcast der Agrarkoordination. Die Agrarkoordination ist eine gemeinnützige Organisation und setzt sich für ein global gerechtes Ernährungssystem ein. Mein Name ist Mireille. Heute sprechen wir über Düngemittel aus grünem Wasserstoff. Unsere Nahrungsproduktion ist seit vielen Jahren geprägt vom Einsatz synthetischer Düngemittel. Sie haben die landwirtschaftliche Produktion enorm gesteigert, allerdings zu einem hohen Preis. Wir sehen verschmutzte Gewässer, degradierte Böden, reduzierte Biodiversität und auch einen sehr hohen Beitrag zu den Klimaemissionen. Und das sind nur einige Probleme, mit denen wir konfrontiert sind. Nun sollen, vor allem im globalen Süden, Düngemittel auf Basis von grünem Wasserstoff, also hergestellt mit Hilfe erneuerbarer Energien, produziert werden und lokal zum Einsatz kommen. Über diese Pläne spreche ich mit Tina Jahn. Sie ist Referentin für Welternährung und globale Landwirtschaft bei Incota Netzwerk in Berlin. Und ja, wir wollen wissen, wie nachhaltig sind diese grünen Düngemittel wirklich? Welche Herausforderungen bringen sie mit sich und können sie zur Ernährungssicherung im globalen Süden beitragen? Ja, herzlich willkommen, Tina, zu unserem Gespräch heute zum Thema Düngemittel aus grünem Wasserstoff. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, denn ja, das Thema ist ziemlich komplex und auch noch wenig bekannt und es gibt noch ziemlich viele Fragen. Ich möchte erstmal einmal das Grün nochmal weglassen und mit dir auf die Nutzung synthetischer Düngemittel gucken. Kannst du uns einen ersten Überblick geben? Welche Rolle haben sie für die globale Lebensmittelproduktion?
Ja, hallo Mireille, schön, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir dieses wichtige Thema heute zusammen besprechen. Und ja, um deine Frage zu beantworten, synthetische Düngemittel tauchen so das erste Mal im 20. Jahrhundert auf. Davor hat man eher organische Düngemittel genutzt, also zum Beispiel sowas wie Knochenmehl oder auch Guano, das sind so Exkremente von Seevögeln. Und dann mit der technologischen Revolution, also mit der Erfindung des Haber-Bosch-Verfahrens, tauchen zum ersten Mal die synthetischen Stickstoffdünger auf. Das Verfahren ist sehr energieintensiv und wird mit fossilen Brennstoffen betrieben. Wir brauchen also viel Kohle und Gas. Und dann gemeinsam mit der grünen Revolution, also mit der Technisierung der Landwirtschaft, spielen die synthetischen Düngemittel eine richtig große Rolle. Und es gibt eine Verdopplung der globalen Ernteerträge, also zwischen 1950 und 1990, noch gar nicht so lange her. Heute ist es so, dass schätzungsweise mehr als die Hälfte der weltweiten Agrarproduktion unmittelbar von der Ertragssteigerung durch Stickstoffdünger abhängig sind. Und ja, deswegen wird die Bedeutung von synthetischen Stickstoffdüngern gerne mit der Erfindung des Rads oder vielleicht sogar mit der Telekommunikation verglichen. Es gibt aber auch sehr viele negative Auswirkungen. Also Stickstoffdünger sind nicht der Heilsbringer oder die Goldkugel, sondern wird häufig auch als Krisenverstärker bezeichnet. Es gibt viele Auswirkungen auf Klima und Umwelt und ja, man kann auch sehr in Frage stellen, wie groß der Beitrag zur tatsächlichen Ernährungssicherung wirklich ist.
Danke. Du hast gesagt, also synthetische Düngemittel haben vor allen Dingen auch die Ernteerträge oder zu steigenden Ernteerträgen geführt, haben ja auch einen ziemlichen Auswirkung, was auch angebaut wird. Also viele sogenannte Cash Crops wie Mais und weiteres Getreide wird vor allen Dingen dann auch in Monokulturen angebaut. Und also der Einsatz ist nicht unproblematisch von synthetischen Düngemitteln. Was sind denn so die größten Risiken und Auswirkungen, die wir heute sehen?
Da kann man eigentlich so vier große Auswirkungen unterscheiden. Das eine ist die Auswirkung auf das Klima. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Produktion von synthetischen Düngemitteln mithilfe von fossilen Brennstoffen passiert. Das heißt, wir haben sehr viele CO2-Emissionen, die bei der Produktion entstehen. Und dann entstehen aber auch nochmal Emissionen bei der Ausbringung aufs Feld. Es entstehen Lachgase. Und Lachgase sind rund 265 Mal klimaschädlicher als Kohlendioxid. Dann zum Zweiten haben wir Auswirkungen auf die Bodengesundheit, also durch synthetische Düngemittel, also vor allem durch die übermäßige Nutzung, das muss man vielleicht nochmal betonen an dieser Stelle. Versauern Böden, infolge gibt es eben eine Abnahme von Bodenlebewesen, eine Abnahme der organischen Substanz und die ist essentiell wichtig für die Böden. Es ist sozusagen die Humusschicht im Oberboden und die ist dafür zuständig, dass der Boden Nährstoffe und Wasser halten kann, also ganz wichtig für die Landwirtschaft. Und wenn die gestört wird, dann verliert der Boden eben seine Haltefähigkeit für Nährstoffe und Wasser und verliert auch seine Funktion als Kohlenstoffsenke. In der Folge haben wir eben degradierte Böden und Erosion. Genau. Ein dritter Punkt ist die Gewässerbelastung. Laut einem Bericht von IPCC verbleiben eigentlich nur 50% des synthetischen Stickstoffs im Boden oder entweichen dann in die Atmosphäre. Das heißt, nur 50% gelangen wirklich zur Pflanze, da wo sie hin sollen. Und dadurch haben wir eben diese schon erwähnten Lachgasemissionen, aber auch eine Eutrophierung von Gewässern, weil dann der Stickstoff vom Boden ins Wasser gelangt und die Gewässer belastet. Und als vierten Punkt haben wir die eine Abhängigkeit, eine wirtschaftliche Abhängigkeit, die wir sehen. Vor allem sind davon eben Kleinbauern und Kleinbäuerinnen im globalen Süden betroffen. Also wir können sagen, mit der Nutzung von synthetischen Stickstoffdünger macht man sich abhängig von den schwankenden Preisen für fossile Brennstoffe. Und das hat uns besonders die Ernährungskrise 2007, 2008 gezeigt, dass im globalen Mittel eine Verdopplung von steigenden Düngemittelpreisen zu einem Lebensmittelanstieg von 44% geführt hat. Und Ähnliches haben wir jetzt nochmal gesehen beim Ausbruch des Angriffskriegs Russland auf die Ukraine. Man kann also sagen, dass Abhängigkeiten von synthetischen Stickstoffdüngern Ernährungskrisen auslösen oder sogar verschärfen kann.
Also tatsächlich zahlreiche Probleme. Jetzt gewinnen aktuell Düngemittel hergestellt auf Basis von grünem Wasserstoff an Bedeutung. Also so mit Blick auf klimafreundliche Düngemittel? Fragezeichen. Was steckt denn hinter diesem Hype? Und nochmal ganz grundlegend, wie unterscheiden sie sich, also diese grünen Düngemittel, von den von dir schon beschriebenen fossil hergestellten synthetischen Düngemitteln?
Ja, das ist ganz interessant, dieser Hype. Und da muss man vielleicht ein bisschen ausholen und auch so eine kleine geopolitische Einordnung wagen. Also es ist ja so, mehr und mehr gerät die Klimakrise ins Zentrum, auch von der Politik. Und zusätzlich mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine geraten dann eben Regierungen und Unternehmen zunehmend unter Druck, klimafreundliche Alternativen zu den vorhandenen fossilen Brennstoffen zu finden und zu etablieren. Und da geriet eben der grüne Wasserstoff als Lösung in den Fokus. Grüner Wasserstoff wird hergestellt mit erneuerbaren Energien und dieser Prozess ist sehr energieintensiv. Das heißt, wir brauchen extrem viel erneuerbare Energien wie eben Solarenergie, Windenergie, Wasser oder Geothermie. Und davon haben wir schlicht und einfach nicht genug in Europa. Und deswegen hat zum Beispiel die Bundesregierung sich in anderen Ländern umgeschaut, die zum Beispiel mehr Sonne haben. Also beispielsweise in Ländern Lateinamerikas, Afrikas oder Zentralasiens. Und es gibt auch schon konkrete Pläne, zum Beispiel in Namibia, für die Produktion von grünem Wasserstoff, der dann vor Ort genutzt werden soll. Aber natürlich, die Bundesregierung hat auch ein großes Interesse daran, dass das dann exportiert wird und hier in Deutschland auch genutzt werden kann. Das Problem ist, Wasserstoff ist ein sehr flüchtiges Gas und es ist sehr schwierig, das zu transportieren. Man kann das unter hohem Druck komprimieren, aber dabei hat man auch immer einen hohen Energieverlust und die Sache ist sozusagen nicht so ganz rund. Hier gibt es noch so ein paar Probleme und dann kam die Idee auf, dass man ja auch an dem Ort, wo grüner Wasserstoff hergestellt wird, gleich noch die Herstellung von einem anderen Ausgangsprodukt anschließen kann. Und das ist Ammonium. Ammonium ist ein Ausgangsstoff für die chemische Industrie, also zum Beispiel eben ganz essentielle Basis für synthetische Düngemittel oder eben zum Beispiel auch für Sprengstoff. Ja, so kam es eben zu der Idee, dass man synthetische Stickstoffdünger an die Produktion zu grünem Wasserstoff anschließt und so kam die Idee eigentlich überhaupt auf von sogenannten grünen Düngemitteln. Es ist so, dass bei der Produktion natürlich CO2-Emissionen eingespart werden, da wir uns die fossilen Brennstoffe sparen und die nicht zum Einsatz kommen. Genau, das ist eigentlich so der Hauptunterschied.
Also ein Unterschied. Und ja, möchte ich dann nochmal mit der Frage anschließen, ob sie denn geeignet sind, auch noch um andere Probleme zu lösen. Oder ja, wie grün sind eigentlich diese grünen Düngemittel denn wirklich?
Naja, wie gesagt, sie reduzieren die klimaschädliche Wirkung ungefähr um 40% bei der Reduktion, weil wir keine fossilen Brennstoffe mehr nutzen müssen. Aber dennoch bleiben alle Emissionen, ungefähr 60% machen das aus, die bei der Ausbringung von synthetischen Düngemitteln aufs Feld entstehen, bestehen. Also wir haben weiterhin die Lachgasemissionen. Wir haben auch weiterhin das Problem der Abnahme der Bodengesundheit, die ich vorhin erwähnt habe. Die Gewässerbelastung bleibt bestehen und auch die wirtschaftlichen Abhängigkeiten, gerade für KleinbäuerInnen im globalen Süden, bleiben bestehen. Und zudem ist es so, dass eben die Produktion von grünem Wasserstoff und das Haber-Bosch-Verfahren wirklich, wie ich schon erwähnte, sehr energieintensiv sind, große Mengen an erneuerbaren Energie notwendig sind, um hier in den Produktionsprozess zu gehen. Und das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich möchte total viel Solarenergie produzieren, dann muss ich diese Solarpanels ja auch irgendwo hinstellen. Und das heißt, ich brauche sehr viel Land. Und hier müssen wir dann sehr genau hinschauen, ob das wirklich fair und gerecht passiert, dass zum Beispiel lokale Wanderweidewirtschaft nicht beeinträchtigt wird oder dass lokale Gemeinschaften eventuell sogar von Landgrabbing betroffen sein können. Also solche Probleme spielen da eben auch mit rein. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, wie dieser Prozess umgesetzt wird letztlich. Und um nochmal auf deine Frage zu antworten, wie grün jetzt wirklich grüne Düngemittel sind, würde ich sagen, die sind eigentlich überhaupt nicht grün. Wir sparen uns zwar ein bisschen was von den Treibhausgasen, aber alle anderen Probleme bleiben bestehen. Genau, und synthetische Düngemittel tragen, egal ob sie grün sind oder nicht, auch nicht zur Ernährungssicherheit bei.
Ich möchte mir das mit dir noch mal ein bisschen konkret angucken, denn es gibt ja schon Pläne. Du hattest es gesagt, also es soll ja vor allem in Ländern des globalen Südens, in afrikanischen Ländern diese Wasserstoffproduktion aufgebaut werden. Und es gibt da schon konkrete Pläne in Kenia zum Beispiel, wo auch dann die lokale Produktion von Düngemittel auf Basis von grünem Wasserstoff hergestellt werden sollen. Kannst du uns da einmal mitnehmen nach Kenia? Was ist denn da genau geplant?
Genau, also es gibt Pläne für die Produktion von grünem Wasserstoff und das soll geschehen mit Hilfe von Geothermie an einem See namens Naivasha, der ist nördlich von Nairobi. Dort gibt es bereits ein Geothermiewerk, das eben die Erdwärme nutzt, um Energie zu erzeugen. Der Naivasha-See ist ein ziemlich großer Süßwassersee. Dort gibt es eine große Blumenindustrie, die eben auch einen hohen Bedarf an synthetischem Stickstoffdünger hat. Und zusätzlich zu dieser Erzeugung von grünem Wasserstoff soll jetzt dort auch eine Düngemittelproduktion aufgebaut werden. Diese Düngemittel sollen zum einen im Land selbst genutzt werden und zum anderen gibt es da auch ein Exportinteresse. Aber Kenia hat erstmal grundsätzlich das Ziel, 50% der eigenen Düngemittelimporte durch lokal produzierte, auf grünem Wasserstoff basierte Düngemittel zu ersetzen. Genau, so viel vielleicht zu diesen konkreten Plänen.
Man sieht ja auch, also in vielen Ländern, afrikanischen Ländern steigen die Hungerzahlen und auch in Kenia sieht es nicht gut aus. Man hat jetzt auch erkannt, als großes Problem für die Ernährungssicherung den schlechten Zustand vieler Böden erkannt und das auch anerkannt, dass die Förderung von Bodengesundheit und Bodenschutz sehr wichtig ist. Jetzt ist ja ein bisschen die Frage, zum einen Bodenschutz und zum anderen dann doch Einsatz von synthetischen Düngemitteln. Wie passt denn das eigentlich zusammen?
Nicht so gut passt das zusammen. Also Bodenbildung dauert sehr lange. Ja, ungefähr 1 Zentimeter Boden, dass sich 1 Zentimeter Boden bildet, das dauert ungefähr 100 Jahre. Und wenn man sich dann vorstellt, dann kommt ein Starkregenereignis, zack, ist der Oberboden wieder weg. Also das ist wirklich was sehr Wertvolles, was sehr lange dauert, bis wir das überhaupt haben. Und wir sind darauf angewiesen, denn so bauen wir unsere Lebensmittel an. Böden ergeben sich aus einer gewissen Variation von Geologie, Relief und Klima und daraus lässt sich auch schnell ableiten, dass Böden in Kenia grundsätzlich sehr, sehr unterschiedlich sind. Also wir haben sandige bis lehmige Böden, es gibt flachgründige Böden, es gibt sehr mächtige Böden, manche sind fruchtbare, andere weniger. Also wir haben da eine große Varietät. Und diese Böden brauchen alle irgendwie auch ein bisschen eine unterschiedliche, spezifische Behandlung. Einzig gemein haben sie, dass sie alle degradiert sind. Also sie weisen zum Beispiel einen hohen Salzgehalt auf oder einen geringen pH-Wert. Das bedeutet, dass Böden sauer sind. Und es bräuchte eigentlich dringend viel mehr Maßnahmen zur Bodenrehabilitation, um die Bodengesundheit wiederherzustellen, also zum Beispiel die Fähigkeit von Böden wiederherzustellen, Nährstoffe und Wasser zu speichern. Es gibt bereits einige Projekte, die daran arbeiten und die das unterstützen. Aber synthetische Düngemittel sind jetzt aus meiner Sicht kein Mittel, das dazu beiträgt, dass Bodengesundheit wiederhergestellt wird, weil die eher dazu beitragen, dass sich zum Beispiel der pH-Wert noch weiter absenkt und Böden noch mehr versauern, weil sie eine Vielfalt an Bodenlebewesen einschränkt. Also das bedeutet, wenn durch die Einbringung von synthetischen Stickstoffmitteln ein dauerhafter Überfluss an Nahrung entsteht, dann verschwinden ganz viele Mikroorganismen, die an nahrungsarme Umgebung angepasst sind. Dadurch reduziert sich die Vielfalt und die Anzahl von Bodenlebewesen, organische Substanz wird weniger und Böden können wieder in Folge weniger Nährstoff und Wasser speichern. Und dann hat man natürlich auch noch das Problem mit dem Grundwasser. Also Nitrat kann unter bestimmten Bedingungen zum gesundheitlich bedenklichen Nitrit umgewandelt werden. Und da gibt es schon einige Berichte aus Kenia von Hirtengemeinschaften, die ihre Tiere an verunreinigten Wasserquellen haben trinken lassen und deren Tiere sind dann eben auch teilweise verstorben, krank geworden und das sind alles Auswirkungen, die darauf hindeuten, dass eben der Bodenschutz und der Einsatz von synthetischen Düngemitteln nicht so richtig zusammengehen.
Und dann ja eigentlich auch nicht unterstützt werden sollte, auch nicht von der deutschen Bundesregierung. Es gibt ja Pläne vom BMZ, also vom Deutschen Entwicklungsministerium, diese Düngemittelanlage in Kenia auch zu unterstützen. Also es soll ein Kredit dafür geben oder wurde dafür angeboten. Wie bewertest du denn das Engagement vom BMZ in diesem Bereich?
Ja, genau, das BMZ unterstützt eben die Idee von so einer düngemittelbasierten Wasserstoffanlage am Neu-Waschi-See und hat über den KfW einen Kredit in Höhe von 60 Millionen Euro angeboten. Man muss sagen, Kenia hat den nicht angenommen und es sind auch noch keine Gelder über den erwähnten Kredit geflossen. Es gab so ein bisschen Grundlagenarbeit, also die KfW hat eine Machbarkeitsstudie finanziert. Und die GIZ hat eine Basisstudie beauftragt, wo eben rauskam, die Stickstoff-Düngerproduktion wäre eine vielversprechende Anwendung von grünem Wasserstoff. Es gibt auch noch weitere Pläne, also geplant ist noch eine Studie zur Bewertung der Auswirkungen auf Wasserressourcen mit der Möglichkeit, ein Stickstoffwerk an der Küste zu errichten, ja, um Transportkosten zu sparen, weil der Naivashi-See ist ja im Inneren des Landes. Und so könnte man sich den Inlandtransport sparen, also aber auch sehr exportorientiert gedacht und wenig vielleicht an die Wirtschaft, Wertschöpfung vor Ort. Und ja, aus der Sicht, also aus unserer Sicht, aus der zivilgesellschaftlichen Sicht, ist das Ganze mit sehr hohen Kosten und mit sehr langen Zeitplänen verbunden. Und das deutet eben darauf hin, dass die wasserstoffbasierte Düngemittelproduktion kurzfristig keine praktikable Lösung für eine wirklich nachhaltige Landwirtschaft ist und ja irgendwie auch anderen Maßnahmen, die zum Beispiel auch das BMZ implementiert, entgegensteht, weil das BMZ auch sehr aus unserer Sicht sehr gute Projekte unterstützt, die eher darauf hinarbeiten, wirklich die Bodengesundheit zu verbessern, Bodenschutz zu implementieren, Böden, kaputte Böden zu rehabilitieren. Das gibt es alles und wir finden, es sollte eigentlich viel mehr in diese Projekte investiert werden, in solche agrarökologischen Maßnahmen, anstatt eben jetzt auf synthetische Düngemittel zu setzen, wo wir nicht sehen, dass das irgendwie eine gute Wirkung auf die Bodengesundheit hat.
Ja, auch diese Alternativen, da möchte ich mit dir auch gleich nochmal ja, ein bisschen mehr drauf gucken. Vorher interessiert mich aber nochmal, also wir haben ja viel darüber gesprochen, es gibt halt diese Pläne und mögliche Unterstützung oder Kredite auch von deutscher Seite. Aber wie sieht es denn eigentlich im Moment vor Ort aus in Kenia? Also gibt es schon diese Wasserstoffproduktion und Düngemittelherstellung daraus? Oder ist das alles noch Zukunftsmusik oder laufen da bereits schon Anlagen?
Genau, also im großen Stil, das ist das, wo wir jetzt eigentlich eher drüber geredet haben, gibt es das noch nicht. Es gibt aber kleinere kommerzielle Anlagen von der Talus AG für die Kenya Nut Company, die ist auch am Naivashi-See. Und diese Anlage wird betrieben durch 2,1 Megawatt Solaranlagen und hat eine Produktionskapazität von täglich einer Tonne flüssiges Ammoniak. Problem dabei ist so ein bisschen, dass das sehr viel Volumen ist und man große Mengen an Süßwasser braucht. Und deswegen wird häufig eher wasserfreies Ammoniak eingesetzt, also Ammoniak als leicht flüchtiges Gas, das bis zu 80% Stickstoff enthält, also ganz konzentriert. Das wird direkt in den Boden injiziert, um eben Verluste in die Atmosphäre zu vermeiden und ist eigentlich nur für die Anwendung in Monokultursystemen geeignet. Man braucht eine spezielle Lagerung, man braucht eine spezielle Handhabe von diesem Ammoniak. Genau, und letztlich sind das so komplexe Anforderungen, dass sie für kleine bäuerliche Betriebe überhaupt nicht umsetzbar wären. Da aber jetzt Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 80% der lokal konsumierten Lebensmittel in Subsahara-Afrika und auch in Asien stellen, würde ich sagen, trägt diese Technologie wirklich überhaupt nicht zur zukünftigen Ernährungssicherung bei.
Genau, das Thema Ernährungssicherung, du hattest es auch schon einmal kurz angesprochen und ja, es gibt ja auch immer wieder Programme zur Förderung Nutzung externer Betriebsmittel, also ne, synthetische Düngemittel und Pestizide, zum Beispiel auch ja ganz bekannt auch die Alliance for Green Revolution in Africa, AGRA. Was machen denn diese Programme oder konnten sie eigentlich helfen, den Hunger zu bekämpfen? Und vielleicht nochmal eine Einschätzung, wie das mit den Düngemitteln aus grünem Wasserstoff dann eigentlich, du hattest es schon ein bisschen erwähnt, aber nochmal, können sie zur Ernährungssicherung beitragen?
Ja, zu Agra hat die Zivilgesellschaft ja eine umfassende Analyse gemacht, die heißt Falsche Versprechen. Die kann man auch im Internet finden, zum Beispiel uns auf der Inkota-Webseite, um sich da nochmal ausführlichere Informationen über Agra und deren Narrativ und die Frage der Ernährungssicherheit holen. Um das kurz zusammenzufassen, die Analyse zeigt eigentlich, dass der Einsatz von chemischen Betriebsmitteln und eben Hochleistungssaatgut, so wie das von der Industrie vorgeschlagen hat, weder die Produktion noch das Einkommen der kleinbäuerlichen Betriebe über die Zeit gesteigert hat. Stattdessen sehen wir eigentlich, dass viele bäuerliche Betriebe verschuldet sind, dass sie abhängig von teuren Pestiziden und synthetischen Düngemitteln gemacht wurden und dass auf der anderen Seite Unternehmen wie zum Beispiel Yara erhebliche Gewinne verzeichnet haben. Dazu können wir zum Beispiel mal nach Sambia schauen. Sambia hat verglichen mit anderen afrikanischen Ländern einen sehr hohen Düngemitteleinsatz und zählt zu den 6 Staaten Afrikas mit dem höchsten pro Hektar Ertrag für Getreide. Gleichzeitig, wenn wir auf den Welthungerindex von 2023 schauen, steht Sambia da ganz weit unten und mangelnde Ernährung ist ein großes Problem. Das heißt eigentlich, dass höhere landwirtschaftliche Produktivität bei bestimmten Kulturen, vor allem Cashcrops wie zum Beispiel Mais, nicht zwangsläufig auch zu einem besseren Zugang zu Nahrungsmitteln der Bevölkerung vor Ort führen, weil diese Lebensmittel eben exportiert werden. Also es sind viele weitere Faktoren noch entscheidend, ja, also zum Beispiel politische Konflikte, der Zugang zu Land und Wasser oder die Art der produzierten Lebensmittel. Und das zeigt sich an dem anhaltenden Hunger in Regionen, die eben Lebensmittel für den Export produzieren.
Es würden ja Alternativen auch vorgeschlagen und ja letztendlich auch schon gelebt in vielen Ländern. Ich möchte nochmal mit dir auf das Thema Agrarökologie kommen. Und da zeigen ja auch Studien, dass insbesondere mit Blick auch auf die wichtige Anpassung im Klimawandel die Ernteerträge von Kleinbäuerinnen erhöht werden können mit Agrarökologie. Wie sieht es denn mit Agrarökologie jetzt nochmal zurück nach Kenia? Wie sieht es denn da aus? Und welche Herausforderungen gibt es da auch mit diesem Ansatz?
Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, Agrarökologie ist ein Konzept, das aus dem globalen Süden kommt und das da den Menschen auch viel vertrauter ist als hier in Deutschland. In Kenia gibt es den Muranga County, der ist so 50 Kilometer von Nairobi entfernt und da gibt es seit 2022 den Muranga County Agroecology Development Act, der Agrarökologie gesetzlich regelt. Und das kommt daher, dass es dort in der Region einen heftigen Pestizideinsatz in der Vergangenheit gab, sodass eben Früchte und Avocados aufgrund der hohen Rückstände nicht mehr exportiert werden konnten. Und dieser Agroecology Act regelt nun, dass nur noch nachhaltige Anbaumethoden in diesem County erlaubt sind. Und es gibt auch Ideen, dass man das auf die nationale Ebene überträgt. Ja, und was sind jetzt sozusagen diese nachhaltigen Anbaumethoden bezogen auf Bodengesundheit und synthetische Düngemittel? Vielleicht ein paar Beispiele. Zum einen geht es darum, dass synthetische Düngemittel durch organische Düngemittel ersetzt werden. Also das kann zum Beispiel Kompost sein, das kennen viele Leute ja auch aus ihrem eigenen Garten. Dann Bokashi, das ist sozusagen ein fermentierter organischer Dünger. Dann gibt es zum Beispiel auch die schwarze Soldatenfliege, sehr interessant. Also die Larven der schwarzen Soldatenfliege, die leben von organischen Resten, beeinträchtigen gleichzeitig keine lebenden Pflanzen und produzieren proteinreiche Ausscheidungen, sodass man mit ihnen sehr gut in eine Kreislaufwirtschaft eintreten kann. Denn neben dem bloßen, sage ich jetzt mal, Ersatz von synthetisch zu organisch ist es aber auch super wichtig, Maßnahmen zur Bodengesundheit zu implementieren. Und da gerät in den Fokus zum Beispiel der Zwischenfruchtanbau mit Leguminosen. Also das bedeutet, dass wir Pflanzen auf dem Feld haben, die Stickstoff im Boden mithilfe von Bakterien binden können und verfügbar für die Pflanze machen können, und die produzieren dann so viel, dass es nicht nur für die eigene Pflanze reicht, sondern dass, wenn wir im nächsten Zyklus noch eine andere Pflanze darauf aufbauen, die das nicht kann, dass die auch noch von diesem Stickstoffüberschuss profitiert. Und dann ganz wichtig, wir brauchen eine biologische Intensivierung. Das geht sehr gut mit Agroforstsystemen. Und da müsste ich nochmal den Punkt aufgreifen, den du gerade erwähnt hast, wo es um die Erträge geht. Das wird ja irgendwie der Agrarökologie oder auch dem Ökolandbau häufig diskutiert und vorgeworfen, dass wir mehr Erträge brauchen oder dass da weniger Erträge produziert werden können. Und es gibt jetzt eine schöne Studie von Fiebel dazu, die mal untersucht hat, wie sich sozusagen Monokultursysteme in einer Kakaoplantage im Verhältnis zu Agroforstsystemen mit Kakaoanbau verhalten. Und da hat man gesehen, dass eben gut gemanagte, diverse Systeme einen doppelten Ertrag pro Hektar liefern können im Gegensatz zu Monokulturen. Dann hat man natürlich nicht insgesamt so viel Reinkultur, also man hat nicht so viel Ertrag von Kakao wie in der Monokultur, aber man hat dafür halt noch ganz viele andere Produkte, die dann die Bäuerinnen und Bauern noch auf Märkten verkaufen können oder eben auch für den eigenen Konsum verwenden können. Genau, ich finde, das ist irgendwie so ein sehr schönes Beispiel, dass dieses Narrativ auflösen kann. Natürlich gibt es auch ein paar Herausforderungen, gerade mit organischen Düngemitteln. In Kenia stellen viele Haushalte selber organische Düngemittel her, aber sie sind nicht so lange lagerbar und teilweise braucht es sehr lange, ja, diesen Prozess irgendwie umzusetzen. Man spricht sozusagen von der Reifezeit von diesen organischen Düngemitteln, bis ich sie wirklich verwenden kann. Es gibt auch eine kommerzielle Herstellung in Kenia, aber diese organischen Düngemittel haben ein sehr hohes Volumen, eine geringe Verfügbarkeit und eine geringe Nachfrage. Dadurch kommt man in so einen Teufelskreis, den man eben mit Vertrauensaufbau zu organischen Düngemitteln durchbrechen kann. Also was wir letztlich brauchen, Subventionen weg von synthetischen Düngemitteln hin zu organischen Düngemitteln und zu Maßnahmen für Bodengesundheit und zu einer biologischen Intensivierung der Landwirtschaft, Capacity Building für Bäuerinnen, genau.
Ja, das kann man auch noch mal ganz gut auch für Deutschland auch mitnehmen, würde ich sagen. Damit möchte ich jetzt noch mal auch schon wieder zur letzten Frage kommen. Denn auch hier in Deutschland haben wir jetzt schon ziemlich große Umweltprobleme, hohe Nitratbelastung, und müssen den Einsatz synthetischer Düngemittel reduzieren. Es gibt auch Pläne mit der Farm-to-Fork-Strategie auf europäischer Ebene. Wurde das Ziel einer 20-prozentigen Reduktion bis 2030 vorgesehen. Ja, jetzt ist es ja eigentlich ein bisschen so ein Doppelstandard. Zum einen, hier müssen wir auch reduzieren. Auf der anderen Seite soll es dann aber auch wieder in anderen Ländern der Einsatz synthetischer Düngemittel oder Düngemittel auch aus grünem Wasserstoff hergestellt gesteigert werden. Welchen Appell hast du auch nochmal an uns hier in Deutschland, an Politik und Gesellschaft?
Ja, also du hast absolut recht. Das ist so ein kleiner Doppelstandard, und es ist völlig klar, dass wir in Deutschland und Europa runter müssen von dem wirklich übermäßigen Einsatz von synthetischen Düngemitteln. Wir müssen den drastisch reduzieren. In Deutschland gibt's ja, also wird häufig über intensive Landwirtschaft gewirtschaftet. Die Industrie liefert Saatgut, Düngemittel und Pestizide. Also da steckt auch viel Geld und Macht dahinter. Ein großes Interesse sozusagen, diesen Dreiklang zu erhalten und damit eben viel Geld zu erwirtschaften. Und die Erwartung an die Politik wäre eigentlich, dass sie sich davon nicht beeinflussen lassen und trotzdem versuchen, im Sinne der Bodengesundheit und der Ernährungssicherung zu handeln. Also die Bundesregierung sollte auf jeden Fall verstärkt auf nationaler Ebene, aber eben auch auf dieser internationalen Ebene ganz kohärent Maßnahmen zur Bodengesundheit und für organische Düngemittel investieren, anstatt eben Maßnahmen zur Steigerung der synthetischen Düngemittelproduktion zu unterstützen. Und es bedeutet eben auch, wenn man sagt, man stellt jetzt grüne synthetische Düngemittel her, dass man eben auch die fossile Produktion zurückfahren müsste, wenn man schon so denkt. Genau.
Ja, danke dir, Tina. Wir sind schon am Ende des Gesprächs. Ich glaube, wir könnten noch ganz viel weitersprechen. Es gibt da so viele Punkte auch zu bedenken und in den Zusammenhang zu setzen. Vielen Dank. Du hast ganz viele Punkte gebracht. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sprechen konnte. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklären und rüberbringen können. Man könnte natürlich noch viel mehr zu diesem Thema sagen, aber ich glaube, das war auf jeden Fall jetzt erstmal schon ein kleiner, eine kleine Einführung in das Thema.
Da fällt einem fast der Spruch, es ist nicht alles Gold, was glänzt, ein. Und auch bei Grün bzw. grünem Wasserstoff und daraus hergestellte Düngemittel muss genau hingeschaut und hinterfragt werden, welche Entwicklung oder auch welche Industrie damit gefördert wird. Es hilft nichts, ein nicht funktionierendes System an einer Stelle etwas besser zu machen. Es braucht einen holistischen Blick und Förderung von Agrarökologie, damit wir global ein zukunftsfähiges Ernährungssystem aufbauen können. Unterstützt uns gerne dabei mit einer Spende, damit die Agrarkoordination ihre Arbeit für ein global gerechtes Ernährungssystem fortsetzen kann. Ihr findet weitere Infos zum Thema grüne Düngemittel und auch Informationen zur Umsetzung von Agrarökologie in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast weiter folgt, abonniert ihn gerne und schreibt uns auch eure Kommentare an podcast@agrarkoordination.de. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Schaltet also gerne wieder ein, wenn es heißt, ist was.